Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz herzlich begrüßen wir Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendung Quelle des Lebens. In unseren letzten Sendungen hatten wir uns mit dem Leben von Josef beschäftigt. Die Fortsetzung der Geschichte und Auslegung über Josef hören Sie in unserer nächsten Sendung. Möge unser Herr Jesus Christus Sie durch sein Wort stärken, aufrichten, berühren und ausrüsten für den Alltag.
Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Wir kommen zu unserer Textlesung von heute und lesen aus Matthäus-Evangelium Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Amen.
Wir sind des Heilands Boten. Starken Armen auf dich ans Ufer.
Wir haben eine sehr spannende und interessante Geschichte vor uns. Und wir wollen zuerst überlegen, wann hat Jesus diese Geschichte erzählt und zu wem hat er das gesagt? Wann hat er das erzählt? Und zwar ist das gewesen in den letzten Tagen, bevor Jesus dann zum Kreuz ging, zwischen dem Palmsonntag, dem glorreichen Einzug in Jerusalem und Karfreitag. Matthäus 25, diese Geschichte ist im Rahmen von Kapitel 24 und 25, die auch als sogenannte Endzeitkapitel bekannt sind. Das heißt, das sind Kapitel, die ganz besonders über die Endzeit reden. Kapitel 24, der Anfang der Wehen, die große Bedrängnis, das Kommen des Menschensohns und dann der Aufruf, seid wachsam. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, Vers 35. Und darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das Thema also war wacht. Und Jesus hat diese Reden zu seinen Jüngern gesagt. Das heißt, zu denen, die ihm nachgefolgt waren, die mit ihm unterwegs gewesen waren, zu denen, die seine Worte gehört haben, zu denen, die die Entscheidung getroffen haben, ja, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen mit ihm ziehen. Und er zeigt ihnen, worauf es ankommt. Im Blick auf die Endzeit, aber auch im Blick auf unsere persönliche Endzeit. Denn jedes Leben von uns, unser aller Leben, hat mal ein Ende. Also, wir leben zum einen in der Endzeit, weil Jesus bald wiederkommt, aber auch unser Leben ist Endzeit, hat nämlich ein Ende. Und deshalb stellt sich damit doppelt die Frage, wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns? Kapitel 25 geht nun genauer darauf ein, was heißt es wachen? Wachen und bereit sein, wenn der Herr wiederkommt oder wenn der Herr uns abberuft. Am Schluss von Kapitel 24 hat Jesus gesagt, es gibt kluge und treue Knechte und es gibt auch dumme Knechte. Dumme Knechte, böse Knechte, der in seinem Herzen sagt, ja, mein Herr kommt noch lange nicht. Und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen und so weiter. Also, Jesus hat zuallererst dem vorausgeschickt und gesagt, es gibt Knechte, die klug sind, die bereit sind, die immer damit rechnen, dass der Herr wiederkommen könnte und sich entsprechend verhalten, dass sie jederzeit bereit wären, vor ihm zu erscheinen. Und es gibt böse Knechte, die das, was der Herr ihnen gegeben hat, den Auftrag, den er ihnen gegeben hat, nicht ausführen, sondern sogar beginnen, ihre Mitknechte zu schlagen. Und dann kommt die Geschichte, Anfang Kapitel 25, von den klugen und den törichten Jungfrauen und dann von den anvertrauten Zentnern. Wir wollen einige Schlaglichter auf diese Geschichte werfen. Das ist also die Zeit und die Umgebung, in die Jesus das gesagt hatte. Von wem spricht er? Wen spricht er an? Er spricht die Knechte an. Also nicht irgendwelche, die sich sowieso nicht interessieren, sondern die Knechte. Knechte sind Leute, die einen Herrn haben. Knechte sind Leute, die jemandem verpflichtet sind, eben ihrem Herrn. Es ist hier also nicht eine Geschichte an Ungläubige, an die Welt, sondern es ist eine Geschichte an Knechte und Mägde Gottes. Knechte und Mägde Jesu Christi. Und anders gesagt, sie geht uns an. Zuallererst wollen wir uns fragen, natürlich sind wir Knechte Jesu Christi. Haben wir ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen? Dass wir bereit sind, mit ihm zu leben, bereit sind, mit ihm zu gehen, bereit sind, dass er der Herr über unserem Leben sein kann? Dass er volles Verfügungs- und Bestimmungsrecht über unser Leben hat? Es ist spannend zu sehen, in dieser Geschichte, die Knechte haben nicht hinterfragt, warum geht jetzt der Herr weg? Es ist manchmal auch gut in der Bibel, das zu lesen, was nicht steht. Die Knechte hier haben nicht gedacht, auch nicht der untreue Knecht, sogar der, sie haben nicht gedacht, ja, muss jetzt der Herr überhaupt weggehen? Warum macht er das nicht anders? Sie haben die Entscheidung des Herrn nicht hinterfragt. Und sie haben auch nicht hinterfragt, warum der eine jetzt 5 Zentner, der andere 2 und der dritte einen bekommt. Sie haben nicht reklamiert und der mit 2 Zentnern hat gesagt, hey, aber bitte, ich möchte auch 5, das ist ungerecht. 5, 2 und 1, das gibt zusammen 8. Also man hätte das schon etwas gerechter verteilen können. Zum Beispiel, Den ersten Zweien hätte man 3 geben können und dem dritten hätte man noch 2 geben können und wie auch immer. Also, man hätte doch das etwas gerechter verteilen können. Sie haben sich auch nicht zusammengesetzt und gesagt, warum ist unser Herr so ungerecht? Warum entscheidet er so? Sondern, und das ist ein Kennzeichen von Knechten, sie haben einfach akzeptiert, dass der Herr so entschieden hat. Sie haben akzeptiert, dass der Herr weggegangen ist. Und sie haben akzeptiert, dass er ihnen etwas anvertraut hat und unterschiedlich anvertraut hat.
Dein sind wir, Jesus Gott.
Knechte haben also folgende Kennzeichen. Erstens, sie haben einen Herrn und ihr Leben gehört einem Herrn. Was hier so ganz sanft mit Knecht übersetzt wird, hat im Griechischen die Bedeutung von Sklave. Und ein Knecht, ein Sklave zur damaligen Zeit, war nicht einfach ein Arbeitnehmer. Wir haben das etwas im Kopf heute. Arbeitnehmer, der vielleicht 8 Stunden oder vielleicht auch nur 7 oder vielleicht 9, je nachdem, seinem Herrn, sprich Arbeitgeber, verpflichtet ist und nachher kann er machen, was er will. Sondern das sind Sklaven gewesen. Und ein Sklave zur damaligen Zeit war 24 Stunden 100% zur Verfügung seines Herrn. Was bedeutet das? Dieses Bild ist noch viel stärker. Das bedeutet, wir müssen uns fragen, als erstes, sind wir wirklich Knechte Jesu Christi? Haben wir unser Leben nicht nur zu den Bürozeiten, sondern 100%ig und ganz Jesus Christus übergeben, mit allem, was wir sind und haben, in allen Lebensbereichen? Das heißt nicht, dass wir es überall schon im Griff hätten und überall jetzt einfach alles richtig machen. Aber das ist eine Grundsatzentscheidung. Sind wir bereit, Jesus Christus Herr sein zu lassen in unserem Leben? Wirklich Knechte zu sein? Und die zweite Frage? Hinterfragen wir noch, so wie Jesus entscheidet, so wie er in unserem Leben lenkt und was er in unserem Leben macht, hinterfragen wir das? Reklamieren vielleicht? Sind vielleicht unzufrieden damit? Oder denken, das ist ungerecht, warum macht er das nicht anders? Der hat 15, ich habe nur 2 oder so nur einen, ist doch fies, ist doch ungerecht. Haben wir solche Sachen noch im Kopf? Oder sind wir bereit zu akzeptieren, dass der Herr unser Leben so führt? Bereit zu akzeptieren, dass der Herr uns halt nur 2 Zentner gegeben hat? Bereit zu akzeptieren, dass der Herr geht und die seine Zeit nicht da ist und nicht mal sagt, wenn er wiederkommt. Bereit zu akzeptieren, dass es vielleicht auch Unbekannte in unserem Leben gibt, im Bewusstsein und im Wissen, dass wenn wir den Herrn haben und Knechte Jesu Christi sind, dass wir genug haben, dass dann unser Leben sicher geführt sein wird bis zum Ziel. Soweit die Einleitung zu unserem Text. Wir wollen noch einen Blick werfen auf die ersten Verse von Kapitel 25 und auch den Schluss von Kapitel 24. Wir haben jetzt gesehen, es sind Endzeitreden Jesu, es sind Reden, die an die Knechte gerichtet sind, an die Jünger Jesu Christi, an die, die ihm nachgefolgt sind. Es werden die Knechte erwähnt und da heißt es im letzten Vers von Kapitel 24, Vers 51, ich lese ab Vers 50, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird, ja, jetzt wird's brutal, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Der Herr zu seinem Knecht. Er wird ihn in Stücke hauen lassen und rauswerfen. Warum? Weil der Knecht lieblos, brutal, heuchlerisch umging. Mein Herr kommt noch lange nicht. Und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen und eigene Vorteile zu suchen. Das war's schon. Lieblosigkeit, Bosheit, eigene Vorteile suchen und mein Herr kommt noch lange nicht. Er war und sah sich immer noch als Knecht. Und dieser Knecht wurde von seinem Herrn, als er kam, in Stücke gehauen und rausgeworfen. Wir sprechen hier nicht von Ungläubigen. Es gibt die falsche Lehre, dass man einfach einmal errettet ist und dann ist man für immer errettet und es kann gar nichts mehr passieren. Man kann ungerecht sein, man kann böse sein, man kann lieblos sein, man kann den einen Zentner vergraben, man kann kein Öl in der Lampe haben, alles kein Problem. Du bist ja gerettet, du hast dich mal bekehrt, das war's. Das stimmt so nicht. Die Bibel zeigt uns drei Geschichten, die gerade das Gegenteil zeigen. Bedeutet das, dass wir damit unsicher sein müssen wegen unserem Heil? Bedeutet das, dass an unserer Heilsgewissheit damit gezweifelt werden muss? Nein. Denn der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Knechte und Mägde Jesu Christi sind. Das ist fest. Und das Bibelwort gilt, nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, von seiner Liebe scheiden. Das gilt, das ist fest. Aber wir haben einen freien Willen, auch als Kinder Gottes, und können weglaufen. Können uns auch von Gott abwenden. Wir sehen das im Alten Testament, im Neuen Testament immer wieder von Menschen, die einen guten Anfang gemacht haben und dann plötzlich gesagt haben, ich habe die Nase voll, ich will nicht mehr. Oder gesagt haben, okay, ich bin Christ, ich gehöre zum Volk Gottes, aber ich suche mein eigenes Ding, meine eigenen Interessen. Achan mit seinem Diebstahl, Ananias und Sapphira mit ihrem Betrug und andere mehr. Es geht also hier, auch wenn wir jetzt diesen Text weiter betrachten, nicht darum, dass wir plötzlich zweifeln müssen an unserem Heil. Nein, sondern es geht vielmehr um die Ernsthaftigkeit der Nachfolge. Es geht darum, dass wir mit Gott nicht spielen können, nicht heucheln können und sagen, ja, ja, ich folge Jesus nach, Jesus ist mein Herr, und dann machen wir doch, was wir wollen. Und wenn Jesus Christus unser Herr, unser König ist, dann bedeutet das, dass in allen Lebensbereichen und rund um die Uhr er wirklich bestimmen können soll über unser Leben und Herr sein. Ich betone noch einmal, das heißt nicht, dass wir das immer machen. Wir sind noch nicht das, was wir sein werden. Aber wir streben danach, wir möchten. Wir haben die Entscheidung getroffen. Und der Herr offenbart uns durch den Heiligen Geist immer wieder Dinge, wo wir doch noch nicht ihn voll Herr sein lassen in unserem Leben. Dann sollen wir Buße tun, umkehren, die Gnade und die Vergebung Jesu Christi neu in Anspruch nehmen und erleben, wie er vergibt, wie der Gerechte siebenmal fallen kann, aber wieder aufsteht, wie der Herr gnädig ist und uns hilft. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott, aber auch einen, der es ernst meint und ernst nimmt. Und das sehen wir in unserem Text. Wir haben genau dasselbe bei den Törichten und den klugen Jungfrauen. Alle haben gewartet. Alle hatten zuerst auch Öl in der Lampe. Alle haben einen guten Anfang gemacht. Da waren es nicht mal mehr die, die nicht gewartet haben. Sie hatten alle gewartet. Und sie wurden auch alle müde. Aber die einen waren erfüllt, hatten die Fülle des Öls und die anderen nicht und blieben draußen.
Meine Seele mit Sehnsucht, ich möchte von Herzen zu dir. Im Kampf des Lebens bist du meine Zuflucht, schenk weiter mir Kraft für und für. Schenk mir deinen Sinn, mein Leben gehöre ganz dir. Ich danke für alle geretteten Brüder, die dir, Herr, den Weg folgen nach. Warum bin ich kraftlos, so matt und so müde? Warum ist mein Geist nur so schwach? deinen Sinn. Mein Leben gehöre ganz dir. Warum, Herr, kann ich nicht mehr wirken wie früher? Warum ist mein Beten verhallt? Ich weiß noch wie damals, ich scheut keine Mühe, doch jetzt ist's im Herzen. Deinen Sinn, mein Leben gehöre ganz dir. Zu dir, Herr, ohne Herr, zu dir hin. Lass wohnen dein Geist in mir. Regiere mein Herz, schenk mir deinen Sinn. Mein Leben gehöre ganz dir.
Wir haben also folgende Personen, den Herrn. Wir haben den Knecht 1 mit den 5 Zentnern und Knecht 2 mit den 2 Zentnern als Personengruppe. Und wir haben Knecht 3 mit einem Zentner. Der Herr. Der Herr gibt einen klaren Auftrag. Und er gibt auch eine klare Ausrüstung. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Er vertraute ihnen etwas an. Und wir sehen wie, einem jeder nach seiner Tüchtigkeit, dem einen 5, dem anderen 2, dem dritten 1. Er hat keinen dieser Knechte überfordert, sondern genau so gegeben, wie sie es zu tragen vermochten, nach ihrer Tüchtigkeit. Der Herr kannte seine Knechte und hat keinen Knecht überfordert. Aber er hat alle Knechte gefordert. Er hat auch nicht von den Knechten am Schluss mehr gefordert, als sie hätten bringen können. Er hat nicht gesagt, dem der 2 hatte, ja, warum hast du nicht 3 oder 4 gemacht, zusätzlich. Sondern er hat das verlangt oder das entgegengenommen, was in ihren Fähigkeiten, in ihren Möglichkeiten stand. Er hat die Sache sehr ernst genommen. Er hat sehr ernst genommen das Austeilen, das Anvertrauen und auch das auch sehr ernst genommen das wieder zurücknehmen. Wir sehen einen Herrn, der Ernsthaftigkeit zeigt, der nicht das irgendwie als Spiel oder Zeitvertreib sieht, sondern er mit Ernsthaftigkeit bis hin zum Gericht, mit Ernsthaftigkeit begegnet er den Knechten. Er nimmt die Knechte ernst und nimmt sie voll. Was bedeutet das für uns? Es ist klar, die Geschichte ist auch so angelegt, die Knechte sind wir, Jesus Christus ist der Herr, der uns Aufträge und Ausrüstung schenkt und weggeht. Er ist nicht mehr hier. Und wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt oder wann er uns abberuft, wann die Stunde ist, wann der Moment ist, wo wir vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Jesus gibt uns so, wie er uns kennt und er kennt uns am besten. Es ist ganz wichtig zu sehen, Jesus Christus, er schenkt uns einen Auftrag, aber er schenkt uns auch die Ausrüstung. Psalm 68,20, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Also er schenkt uns auch die Ausrüstung. Er hat nicht gesagt, von meinem Vermögen habt ihr nichts, aber versucht, was zu erwirtschaften. Nein, er hat ihnen auch 5, 2 und 1 Zentner gegeben. Jesus Christus rüstet uns aus. Wir sollen nicht hinterfragen, warum er uns so ausrüstet, warum kann ich nicht gut zeichnen zum Beispiel? Vielleicht etwas besser schwatzen, aber weniger gut zeichnen. Warum ist das so? Warum ist der eine besser in Mathe und der andere dafür besser in Sprachen? Warum? Warum kann der eine das und der andere das nicht? Es ist falsch, das zu hinterfragen. Sondern wir sollen das annehmen, was der Herr uns gegeben hat. an Zeit, an Kraft, an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, das annehmen. Es ist nicht unsere Sache, als Knechte zu hinterfragen und zu sagen, Herr, warum gibst du mir das? Oder behältst du mir das vor? Sondern annehmen das, was er gegeben hat. Und den Auftrag, der damit verbunden ist, sehen. Der Auftrag ist, den hat Jesus uns allen gegeben, diese Gaben zu seiner Ehre zu brauchen. Verbunden mit dem Missionsauftrag, Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Das ist so, natürlich, wir sollen Menschen für Jesus gewinnen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir alle Gaben zu seiner Ehre brauchen. Ob es jetzt im direkten Missionsdienst ist, beim Traktate verteilen zum Beispiel, ob es im Fürbittedienst ist, ob wir in einem Missionswerk arbeiten, in einer Gemeinde uns einsetzen oder in einem weltlichen Beruf arbeiten. Bei allem geht es darum, dass wir das, was der Herr uns anvertraut hat und wo wir wissen, wir sind am Ort, wo wir als Knechte, als Mägde Jesu Christi stehen sollen, wo er uns haben will, dass wir es zu seiner Ehre einsetzen, für ihn. Wir halten uns viel zu häufig daran auf, dass wir hinterfragen, warum hat der Herr mir jetzt nicht das und das auch gegeben, warum hat er mir nicht das und das auch noch anvertraut, statt dass wir einfach sehen, was wir haben. Diese 5 Zentner sehen, diese 2, diesen einen Zentner sehen. Schenkt uns Gaben, schenkt uns Ausrüstung. Er schenkt uns den grundsätzlichen Rahmen und sagt, also er vertraut ihnen die Zentner an, er gibt uns den grundsätzlichen Auftrag. Aber er gibt uns auch Freiheit und das ist auch ganz interessant zu sehen. Natürlich führt der Herr uns durch den Heiligen Geist. Natürlich sollen wir aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus heraus entscheiden und handeln und wirken. Aber es ist falsch, einfach sich hinzusetzen und auf eine göttliche Eingebung zu warten und meinen, dann passiere etwas. Sondern der mit den 5 und mit den 2 Zentnern, die wurden aktiv. Sie haben den Auftrag bekommen, sie haben die Ausrüstung bekommen, sie hatten auch die Tüchtigkeit ja gehabt Und jetzt ging es darum zu handeln. Es ist wichtig, dass wir nicht einfach Gott die Verantwortung abtreten und denken, ja, wenn du mir nicht genau sagst, wie und was und überhaupt, was ich jetzt da ganz genau, wie ich mich da verhalten soll, dann mache ich nichts. Sondern der Herr hat uns auch die Tüchtigkeit gegeben, aus der Gemeinschaft mit ihm heraus, aus dem Gebet, in Übereinstimmung mit seinem Willen, mit diesem Wunsch, auch zu handeln. Und so handelten diese Knechte. Der Herr fordert von uns auch. Das heißt, alle drei hatten Rechenschaft abzulegen am Schluss. Wir wollen uns bewusst sein, wir müssen Rechenschaft ablegen sogar über jedes unnütze Wort, das wir sagen. Wir sollen uns bewusst sein, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt oder wenn unser Leben zu Ende ist, bedeutet das, dass wir dann Rechenschaft ablegen sollen, was wir gemacht haben. Und die Antwort, ja, ich habe halt nicht so viel von dir anvertraut bekommen, ist falsch. Oder die Antwort, ja, ich habe schon gedacht, es könnte das schwierig werden und habe deshalb lieber nichts gemacht, ist auch falsch. Wir alle haben Zeit, alle gleich viel, wir brauchen sie etwas unterschiedlich. Bei den einen ist sie etwas voller als bei den anderen, okay, aber wir alle haben grundsätzlich am Tag gleich viel Zeit. Das haben wir schon mal alle bekommen. Und wir haben alle die Möglichkeit zu beten, zum Beispiel, Gottes Wort zu lesen. Und mit den einen oder anderen Zentnern einzusetzen für den Herrn, zu seiner Ehre. Wir wollen uns bewusst sein, Jesus Christus ist unser treuster Freund, unser bester Freund, ja. Aber ist auch der, der von uns fordert. Er ist auch der, dem gegenüber wir mal verantwortlich sind, was wir mit unseren Jahren, mit unseren Tagen, mit unseren Monaten, mit unseren Stunden gemacht haben. Habe ich es für uns einfach eingesetzt? Gedacht, kümmere ich mich doch nicht, was der Herr dazu meint oder was er sagt? Oder war unser Bestreben, uns ganz so einzusetzen, dass der Herr geehrt wird dadurch? Das heißt nicht, dass wir keinen Ausflug mehr machen, sondern den ganzen Tag beten und Traktate verteilen. Das heißt das nicht. Aber das bedeutet, dass wir in unserer ganzen Einstellung ausgerichtet sind auf den Herrn. Nicht mehr denken, ich will mich selber verwirklichen, ich will gut rauskommen. Oder wie der böse Knecht, Ende von Kapitel 24, er isst und trinkt und genießt. Sondern, dass wir darum bemüht sind, das, was der Herr uns anvertraut hat, einzusetzen für ihn. Wir haben einmal vor dem Herrn Rechenschaft abzulegen. Wir sind verantwortlich. Wir sehen die zwei Knechte, die der eine 5 und der andere 2 bekommen hat. Beide haben genau dasselbe gemacht, nämlich damit gewirtschaftet. Sie haben gehandelt. Und es heißt, von dem, der 15. empfangen hat, Vers 16, sogleich ging der hin, der 15. empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Das Wort, auf das ich euch hinweisen möchte, ist sogleich. Sogleich. Er hat das sofort angepackt. Hat nicht gedacht, oh, eine schöne Predigt war das. Ja, ich muss mir das überlegen. Ich überlege das mal. Sondern sofort hat er gehandelt. Er hat sofort die Entscheidung getroffen, ich habe vom Herrn Zentner anvertraut, ich habe die Möglichkeiten, ich habe den Auftrag und ich packe das sofort an und nicht erst später. Einige von euch kennen dieses Beispiel. Als ich ein kleiner Junge war und von meinen Eltern einen Auftrag bekommen hatte, zum Beispiel das Zimmer aufzuräumen oder so, das, was man so gern macht, da hatte ich zum einen immer sehr gute Argumente, was ich vorher noch erledigen musste, bevor ich das dann machen konnte. Beim ins Bett gehen zum Beispiel, da musste noch viel vorher erledigt werden, bis ich dann ins Bett gehen konnte. Und ich war da sehr kreativ, schon damals ideenreich. Und beim Zimmer aufräumen zum Beispiel, habe ich häufig gesagt, gleich. Wenn ich keine Argumente mehr hatte, sagte ich gleich. Ich mach's gleich. Das war so immer das Letzte. Ich mach's gleich. Grad in Schweizerdeutsch. Und mein Vater hat mich da getrimmt dann, hat mich gefragt, was heißt gehorchen? Und ich hatte das mal gelernt und dann schon begriffen, schon wenn diese Frage kam, was heißt gehorchen? Sofort. Gehorchen heißt nicht Ausreden suchen, dass man etwas aufschieben kann. Oder sagen, ja, ich mach's dann gleich. Dann hat man viele gescheite Ideen. Die Kinder unter uns wissen das selber sehr gut und wir erinnern uns vielleicht noch. Wenn man so etwas Unangenehmes machen müsste, eben wie zum Beispiel Zimmer aufräumen, die wenigsten Kinder räumen das Zimmer gerne auf. außer wenn es nachher vielleicht eine Schokolade gibt oder was auch immer, aber nicht mal dann immer. Wenn man was Unangenehmes machen muss, eben wie zum Beispiel Zimmer aufräumen, dann hat man zuerst noch verschiedene andere Dinge, die noch wichtiger sind, und dann plötzlich geht es einfach langsam, gleich. Und wenn man dann mal dran geht, dann könnte man das im Zeitlupentempo mitverfolgen. Es geht langsam und gemächlich. Was wir hier bei den Kindern sehen und etwas schmunzeln darüber, machen wir Erwachsene genau gleich bei Gott. Ganz genau gleich. Der Herr ruft uns. Er schenkt uns Ausrüstung. Er schenkt uns einen Auftrag. Er will, dass wir ihn als Herrn in unserem Leben ganz akzeptieren. Und dann haben wir zuerst mal noch ein paar gute Ausreden, was noch erledigt werden müsste, was man vielleicht noch da oder dort machen muss, bevor man dann endlich Traktate verteilen kann. Und nachher ist das Wetter nicht gut und nachher tut mir vielleicht irgendetwas weh oder irgendwo eine Ausrede. Und dann, ja, ich mach's gleich. Und wenn man dann dran geht, dann freut man sich schon, bald eine Ausrede zu finden, dass man wieder stoppen kann. Und am Schluss, ich habe ja auch etwas Kontakt mit Kindern und kam in ein Zimmer eines Kindes, das hätte aufgeräumt sein sollen. Und da war noch ein ziemliches Durcheinander. Und das entsprechende Kind konnte mir sagen, aber Papi, ich habe aufgeräumt. Schau da die Ecke, ich habe aufgeräumt. Und tatsächlich, da waren einige Sachen etwas anders hingestellt als vorher. Aber von aufgeräumtes Zimmer war noch nirgends eine Spur. Und genauso machen wir es auch bei Gott so häufig. Ja, ich habe mich aber für dich eingesetzt. Ja, ja. Dabei die Fülle der Aufgaben und der Möglichkeiten und der anvertrauten Sender sind nichts im Vergleich zu dem, was wir gemacht haben. Und wir bilden uns etwas darauf ein und beruhigen unser Gewissen. Ja, ja, ich habe mich für den Herrn eingesetzt. Sogleich packt er es an. Sind wir bereit, sofort, sogleich etwas anzupacken? Sofort, sogleich unser Leben, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Zentner, die er uns gegeben hat, damit zu handeln, damit tätig zu werden, auch eigeninitiativ tätig zu werden.
Ich will nur sein, was er will, dass ich bin, jede Stunde an jedem Tag. Für Jesus leben, ganz nach seinem Sinn und ihm folgen, was kommen mag. Drum möchte ich sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Einzig und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Sein in des Töpfers Hand, formen mich.
lassen, wie er es geplant. Ein Sieg und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Jede Stunde an jedem Tag.
Warum waren diese beiden so aktiv? Sie hatten ein anderes Bild von ihrem Herrn als der dritte Knecht. Der dritte Knecht nahm seinen Herrn nicht so ernst, zum einen. Und zum zweiten hatte er dann die Ausrede, ja, ich wusste, dass du ein harter Herr bist und so weiter. Er war nicht verlegen mit Ausreden. Und der Herr hat ihm logisch argumentiert und gesagt, wenn du schon gedacht hast, ich sei hart, hättest du wenigstens das Minimum machen können und es zu den Wechseln bringen, dass es Zinsen gibt. Aber nicht mal das hast du gemacht, du Fauler. Sie hatten ein anderes Bild von ihrem Herrn, diese zwei. Sie wussten, dass der Herr fordert. Das wussten sie auch. Aber sie wussten noch viel mehr, dass der Herr gibt. Er hat ihnen das anvertraut. Er hat ihnen Vertrauen geschenkt. Das heißt ja, er vertraute ihnen sein Vermögen an. Er hat ihnen Vertrauen geschenkt. Er hat ihnen damit was gegeben. Jesus Christus schenkt uns Vertrauen, wenn er uns einen Auftrag gibt, wenn er uns Gaben gibt, und das sind wir uns manchmal auch zu wenig bewusst, bedeutet das, dass er uns Vertrauen schenkt. Und die Frage ist, missbrauchen wir sein Vertrauen, indem wir nichts machen? Oder es nicht für ihn, nicht zu seiner Ehre, sondern zu Selbstzwecken einsetzen? Oder handeln wir so, dass wir sein Vertrauen wertschätzen? Wir sehen manchmal einfach die Aufgabe und die Schwere der Last und sind uns zu wenig bewusst, dass der Herr uns vertraut. Er hat uns etwas anvertraut. Was machen wir damit? Und wenn wir uns bewusst sind, der Herr vertraut uns, hat uns das anvertraut, dann wollen wir ihn doch nicht enttäuschen. Schon allein das, dass er der Gütige ist, der uns was anvertraut, der uns zuerst beschenkt, bevor er fordert, ist doch Motivation genug, dass wir anpacken, dass wir was damit machen, dass wir unser Leben ihm weihen. Er ist derjenige, der uns zuerst beschenkt mit der Erlösung, mit dem neuen Leben, mit der Gewissheit des ewigen Lebens, der uns beschenkt mit den Gaben, die wir haben. Er hat uns das anvertraut. Dann handeln wir doch danach. Dann setzen wir sie doch für ihn ein. Das ist also, das Handeln ist nicht in erster Linie eine Frage von der Anzahl Talente. Nicht einmal nur von der Art der Tüchtigkeit. Der eine hatte zwei Talente, weil er etwas weniger begabt war als der, der fünf Talente bekommen hatte. Aber beide hatten genau gleich gehandelt. Beide bekamen auch praktisch die gleichen Worte vom Herrn zugesprochen. Weil sie hatten ein anderes Bild von ihrem Herrn als der Dritte. Sie sahen bei ihrem Herrn nicht einfach zuerst den Fordernden, sondern den, der anvertraut, der ihnen Vertrauen schenkt und für den sie sich gerne einsetzen. Und wir? Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und genau dieselben Worte bekam auch der zweite Knecht. Könnte das der Herr auch über uns sagen? Egal wie viele Zentner, wie viele Talente wir haben. Haben wir unser Leben, unsere Zeit, unsere Kraft so eingesetzt? Setzen wir sie so ein? Oder sind wir bereit, ab heute sie so einzusetzen, dass er über uns sagen kann, du bist ein tüchtiger, ein treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Komm, geh ein zu deines Herrn Freude. Und der dritte Knecht? Er gab ihm das wieder zurück, was er bekommen hatte, und Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Ich fürchtete mich. Abgesehen davon, dass das eine faule Ausrede war, sehen wir hier was Spannendes auch. Was macht dieser dritte Knecht? Zuerst mal einen Vorwurf dem Herrn. Du bist ein harter Mann. Er sieht nicht den Herrn, der ihm was anvertraut hat. Er ist nicht dankbar, danke, dass du mir überhaupt einen Zentner gegeben hast, sondern er sieht das, was der Herr ja ihm anvertraut hat, als Last, das er am liebsten gar nicht gehabt hätte. Es war für ihn zu viel, hat ihn gestört. Und er macht dem Herrn Vorwurf. Du bist ein harter Mann. Du forderst zu viel. Du erntest, wo du gar nicht gesät hast. Eigentlich in der Unverschämtheit, so viel zu fordern. Und diese Vorwürfe de facto macht dieser dritte Knecht dem Herrn. Nicht nur, dass er nichts bewirkt hat mit seinem einen Zentner, sondern er überschüttet den Herrn auch noch mit Vorwürfen. Deshalb, ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Nimm. Und er argumentiert, er habe sich gefürchtet. Das war aber nicht Gottes Furcht, die er da hatte. Und wie reagiert der Herr? Du böser und fauler Knecht. Und dann hat er logisch argumentiert und gesagt, wenn du schon meintest, ich sei ein harter Mann, dann hättest du wenigstens eben, dass du den Wechseln bringen können und dann hättest du wenigstens Zins gegeben. Und dann nehmt dem den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Wieder dieselbe Formulierung. Heulen und Zähne klappen in die Finsternis. Nicht beim Herrn, nicht in seinem Reich. Draußen in der Finsternis. Sehr ernste Worte. Bis zum Schluss hielt sich der Knecht für einen Knecht. Er hat nicht gesagt, ich will kein Knecht mehr sein. Aber er hat nicht zur Ehre des Herrn gelebt und gehandelt. Er hat nicht den Herrn als den gesehen, der ihm was anvertraut hat, der ihm Vertrauen schenkte, sondern als Harten. Wir sehen hier eine so mega große Distanz zwischen Knecht und Herrn in der inneren Verbindung. Die Folge davon, der Herr musste sagen, du gehörst hier nicht rein, du musst raus. Er benennt ihn als faulen, bösen, unnützen Knecht. Werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Der wurde also nicht in Stücke gehauen. Wenigstens das nicht. Aber die Konsequenz war dieselbe. Er war draußen. Er war nicht beim Herrn in der Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Wo wollen wir mal sein? Es genügt nicht einfach mal zu sagen, ja, ich habe mich bekehrt. Jesus ist mein Herr. Punkt. Das kann man schnell mal sagen. Es ist wichtig, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, dass wir unser Leben und jeden Lebensbereich in unserem Leben, unsere Gaben, ganz dem Herrn weihen. Nicht als Last, die Nachfolge für uns nicht eine Last ist, die so schwer ist und mühsam und schwierig und überhaupt, wo wir den fordernden Herrn sehen, der zu viel will, der sogar ungerecht ist, der einfach überfordert, sondern dass wir den Herrn sehen, der uns liebt und uns vertraut zuerst mal und uns anvertraut, Gaben anvertraut und uns auch die Freiheit, den Freiraum gibt, zu seiner Ehre das Anvertraute einzusetzen und zu seiner Ehre zu wirken. Wie schön ist es, wenn am Schluss, am Ende unseres Lebens oder wenn der Herr wiederkommt, wenn wir vor dem Herrn erscheinen, er auch zu uns sagen kann, du tüchtiger und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Sind wir tüchtige, treue Knechte? Sind wir Menschen, die bereit sind, auf die Wiederkunft Jesu Christi oder vor ihm zu erscheinen? Menschen, die die Zeit richtig brauchen, auch im zwischenmenschlichen Umgang richtig einsetzen, Schluss von Kapitel 24, eben nicht schlagen und böse sind und um sich schlagen und die anderen schlagen mit Worten oder mit was auch immer, sondern in Liebe, so wie es der Herr uns gezeigt und gelehrt hat, miteinander umgehen, sind wir solche treue und tüchtige Knechte. Oder sind wir solche, wo Lieblosigkeit herrscht, die von Furcht geprägt sind, die ein ganz falsches Bild vom Herrn haben, die von ihm finden, er überfordert, er handelt unverständlich und so weiter und die sich gar nicht groß um ihn kümmern, sondern ihr eigenes Ding durchziehen wollen. So leben, wie sie selber meinen.
Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun? Ist da irgendwo noch Sinn?
Sünde, trennt mich irgendwas von dir. Öffne mir doch die Augen, rede durch dein Wort zu mir.
Ich will meine Schuld bekennen, mich soll mich von dir trennen, wenn ich einmal vor dir stehe. Was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun? Ist dein Wort in mir verklungen, ungehört in mir verhallt? Wie oft hast du mich gerufen, Menschen vor mein Herz gestellt? Und ich bin dir ausgewichen, sinnlos ist die Zeit verstrichen, weil ich nicht auf dich gehört. Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun?
Gibt es irgendeinen Menschen, dem ich etwas schuldig bin, der noch wartet auf ein Zeugnis? Ich will eilen zu ihm hin, denn was hab ich sonst am Lohn, wenn ich steh vor deinem Thron und mein Mund geschwiegen hat. Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du rufst, wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun? Dann sage, Herr, was soll ich tun?
Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Wir halten fest, zwei Punkte. Erstens, es ist wichtig, dass wir überhaupt Knechte und Mägde Jesu Christi sind. Dass wir diesen Status haben. Dass wir ganz bewusst unser Leben Jesus Christus übergeben haben. Die Gewissheit des Heils haben. Von neuem geboren sind. Der Geist Gottes unserem Geist wirklich Zeugnis geben kann, dass wir Gottes Kinder sind. Knechte, Mägde Jesu Christi sind. Und als zweites, auch als solche leben. Als solche leben, die dem Herrn ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Gaben, alles, was er uns gegeben hat, hinlegen bzw. einsetzen zu seiner Ehre. Einsetzen, dass er geehrt wird, dass sein Auftrag ausgeführt wird, so wie es der Herr uns gibt. Der Herr fordert von uns nicht zu viel, mehr als wir liefern können, aber er fordert von uns, dass wir uns ganz einsetzen für ihn. Er vertraut uns. Das müssen wir uns mal gut bewusst machen. Jesus Christus setzt Vertrauen in uns. Darum hat er uns Gaben anvertraut. Enttäuschen wir ihn? Missbrauchen wir sein Vertrauen? Oder setzen wir das, was er uns gegeben hat, zu seiner Ehre ein? Und er wird uns segnen, er wird unseren Dienst bestätigen, unser Leben bestätigen und er wird uns segnen und zum Segen setzen. So, dass wir erleben, wie er uns Schritt für Schritt führt und durchträgt und am Schluss mit Freuden annimmt. Und wie schön, im Gegensatz zur Geschichte, die wir hier haben, wo der Herr weg war, einfach und die Knechte sich selber überlassen waren, haben wir unseren Herrn, der zwar nicht leibhaftig hier unter uns ist, aber Christus in euch, der Herr, der bei uns gegenwärtig ist, der Heilige Geist, der uns mit dem Himmel verbindet, der Herr, der uns ausrüstet, zu dem wir beten dürfen, der uns die Weisheit schenkt, die Kraft schenkt, der uns hilft, der uns führt, der uns leitet, der uns Schritt für Schritt vorwärts bringt. Wenn wir ihm sagen, Herr, mein Leben gehört dir, meine Gaben gehören dir und nicht gleich oder oh, ich muss vorher noch was anderes machen, ich habe da noch andere Prioritäten, sondern sogleich fing er an, sofort. Und sofort, wann ist sofort? Wann ist sogleich? Nach dem Urlaub? Nächste Woche? Morgen? Sogleich heißt jetzt. Prüfen Sie das. Bin ich bereit, sogleich zu beginnen? Bin ich bereit, sofort mein Leben vorbehaltlos Jesus hinzulegen und zu sagen, Herr, mein Leben soll zu deiner Ehre da sein, so wie du mich führst, so wie du mich leitest, aber es soll dir geweiht sein, für dich da sein. Und zuallererst dem Herrn zu danken, nicht zu reklamieren oder ihn zu kritisieren für das, was wir nicht haben und was uns an Zentnern fehlt, sondern ihm zu danken, dass er uns vertraut und uns so vieles anvertraut hat. Und sogleich anfangen, das richtig zu nutzen. Und das beginnt gerade in uns drin. Wir haben alle Zeit anvertraut bekommen vom Herrn. Und zumindest, niemand von uns weiß das, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle zusammen noch eine Stunde leben, je, ist ja relativ groß. Nachher wissen wir das ja nicht mehr, sowieso. Niemand weiß, wann seine letzte Stunde kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir die nächste Stunde noch erleben, ist doch nicht so klein. Also gehen wir davon aus, wir alle haben sicher noch eine Stunde Zeit. Das sind jetzt 60 Zentner, 60 Minuten. Was machen wir damit? Vergraben wir sie? Widmen sie unnützen Gedanken? Widmen sie den Sorgen? Haben vielleicht sogar Angst? Vergraben wir sie? Widmen sie schlechten Gedanken? Kritisierenden Gedanken? Oder setzen wir sie zur Ehre Gottes ein? Das beginnt, dass wir dafür danken. Dass wir dafür danken, Jesus danken, ihn preisen für das, was er uns gegeben hat und ihn loben und anbeten. Und aus dieser Einstellung heraus werden wir merken, dass wir plötzlich mehr Zeit haben. Das heißt, dass die Zeit, die der Herr uns schenkt, eben sinnvolle, genutzte Zeit ist für ihn. Wie er die Zeit mehrt, wie er dies und jenes vermehrt. Also, sogleich können wir beginnen. Nicht zulassen, dass wir die Zeit verschwenden mit schlechten Gedanken, bösen Gedanken, vielleicht kritisierenden Gedanken, sondern wirklich dem Herrn weihen und sagen, Herr, diese Zeit gehört dir, mein Leben gehört dir, ich möchte zu deiner Ehre wirken. Aber wir müssen ja bei den Zentnern nicht an irgendetwas Hochtrabendes denken und denken, ja, das nächste Mal dann, wenn ich Traktate verteilen, will ich daran denken. Jetzt habe ich noch Urlaub oder jetzt ist schließlich schon Abend und ja, nein, sogleich anfangen mit den nächsten 60 Minuten. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns lieb hast, dass du uns vertraust und uns auch so vieles anvertraut hast. Bitte, Herr Schenk, dass wir würdige Knechte sind, treue Knechte, Knechte, die sich für dich einsetzen und nicht solche, die unnütz, böse, faul sind, sondern die aus der Gemeinschaft mit dir heraus handeln. Und danke, dass du uns eine Last auflegst, aber uns auch hilfst. Danke, dass du uns beistehst. Danke, dass du mit uns gehst. Wir bitten dich, Herr, lass uns in deiner Weisheit leben. Lass uns aus deiner Kraft schöpfen. Lass uns dich vor Augen haben bei allem, was wir tun. Hilf uns, dass wir nicht kritisieren, weder einander noch dich, sondern dass wir danken, dankbar sind für das, was du uns schenkst, was du uns anvertraust. Und die Zeit auskaufen. Lass uns sogleich auch beginnen und das Wort in Tat umsetzen. Schenk uns die Gnade dazu. Und bitte halte uns in deinem Frieden. Erfüll uns mit deiner Freude und schenk uns deinen Segen. Amen.
Herr Mann.